hoffe, Sie haben eine gute Nacht hinter sich, nach dem gestrigen Stoff, der doch recht dicht und komprimiert und auch sehr differenziert war. Gibt es vorab noch Fragen, bevor wir in das nächste Thema einsteigen? Wir werden uns heute Vormittag mit einer zweiten Studie beschäftigen, nämlich dieser Studie aus dem C.G. Jung-Institut von 1958-59, die als Sammelband zum Thema Angst veröffentlicht wurde, in der Erich Neumann die Schrift »Die Angst vor dem Weiblichen« veröffentlichte. Dieses Thema ist deswegen auch im ganzen Kontext der Neumannschen Sicht sehr bedeutsam, weil sie uns noch einmal Bezüge herstellt, einerseits zur Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, andererseits hin zum Thema des Kindes und der Urbeziehung zwischen Mutter und Kind und zum Dritten, was ja heute meines Erachtens doch sehr aktuell ist, was wir ja tagtäglich fast in der therapeutischen Praxis erleben, dass wir mehr denn je wieder mit Angstphänomenen konfrontiert sind. Und zwar nicht nur individueller Art, sondern auch kollektiver Art vor allem. Und da wissen wir alle, was auch kollektiv läuft sozusagen im Jahr 2012 mit den apokalyptischen Ängsten. Und seit 9-11 sozusagen wird auch weltweit immer wieder diese Angst geschürt, sei das vor Terrorismus, sei das vor den verschiedenen, von dem Überwachungsstaat und so weiter, von den verschiedenen Verschwörungstheorien, die kursieren. Wir sehen, das Thema Angst ist nicht kleiner geworden seit damals, seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, sondern hat sich eher gerade die letzten 10 Jahre verstärkt und ist gerade in unseren therapeutischen Praxen meines Erachtens mehr denn je noch einmal zum Thema geworden. Und aus diesem Grund habe ich mit diesem Vortrag hineinnehmen wollen, weil wir dabei eine sehr differenzierte Form der Angstentstehung und der verschiedenen Erscheinungsformen der Angst auf der Grundlage der Jungschen Psychologie aus der Sicht Erich Neumanns vermittelt bekommen. Und ich möchte auch noch einmal sagen, wer diesen Beitrag selber lesen möchte, er ist inzwischen längst vergriffen. Es gibt ihn antiquarisch eben noch in dieser Studie aus dem C.G. Jung-Institut 1958-59, aber er ist im Internet gratis zum Download unter www.opus-magnum.de unter Neumann zu finden. Schauen wir uns zuerst die Gliederung dieser Schrift an. So sehen wir zuerst das Thema Angst und Persönlichkeitsentwicklung mit der ersten Untergruppe zur Genese der Angst. Dabei unterscheidet Neumann 2 Kapitel, die Bedeutung der Urbeziehung zur Mutter für das Wesen und die Entstehung der Angst und zum Zweiten der Drache als Symbol des Weiblichen. Im 2. Kapitel beschreibt er dann die Erscheinungsformen der Angst vor dem Weiblichen und differenziert 3 Unterkapitel mit den Themen die Angst des Kindes, die Angst des Männlichen vor dem Weiblichen, dabei kommt er auch wieder auf das Thema von gestern Abend zu sprechen, die patriarchale Normalität als Angst vor dem Weiblichen und zum Dritten die Angst des Weiblichen vor dem Weiblichen. Um dann im 2. großen Unterkapitel zum Thema zum Wesen der Angst, über Angstentstehung und Angstüberwindung zu sprechen. Soweit die Übersicht für den heutigen Vormittag, wo wir jetzt bis Mittag Zeit haben, uns diesem Thema, die Angst vor dem Weiblichen, ausführlich zuzuwenden. In dieser Schrift versucht Erich Neumann, nicht nur die Entstehung der Angst vor dem Weiblichen uns näher zu bringen, sondern auch aufzuzeigen, was die Angstphänomene über das Wesen der Angst aussagen. Er ist sich bewusst, dass sich die Angst vor dem Weiblichen nur schwer von der Angst vor dem Männlichen abgrenzen lässt, da die archetypische Gestalt des großen Weiblichen in ihrer noch undifferenzierten, uroborisch-archaischen Form nicht nur weibliche, sondern auch männliche Züge umfasst. Nachzulesen im ersten Kapitel der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, wo er eben vom großen Weiblichen in dieser noch undifferenzierten Form der männlichen und weiblichen Anteile dieses Archetyps spricht. Zu diesem Bild der uroborischen, furchtbaren Mutter, in dem Weibliches und Männliches noch eine ungelöste Einheit bilden, versucht Erich Neumann, die Bedeutung der psychischen Reaktionen auf dieses Bild herauszuarbeiten. Schauen wir uns zuerst das erste Unterkapitel an, die Bedeutung der Urbeziehung zur Mutter als das Wesen, Entschuldigung, für das Wesen und die Entstehung der Angst. Wir müssen hier auf die besondere Situation der Urbeziehung des Menschen eingehen, wie ich sie schon gestern Abend in seiner Schrift Narzissmus, Automorphismus und Urbeziehung ausgeführt habe. Erich Neumann nimmt Bezug auf die Einsichten des Humanbiologen Adolf Bortmann, der beim Menschen, wie gestern schon gesagt, im Unterschied zum Tier von einer intra- und einer extrauterinen Schwangerschaftszeit spricht, weil das menschliche Kind erst bis zum Ende des ersten Lebensjahres diejenige artspezifische Reife und Lebensfähigkeit erlangt, welche die Tiere schon bei der Geburt erreicht haben. Das Kind lebt somit während des ersten Lebensjahres wie vor der Geburt physisch, nun psychisch in der Mutter. Durch dieses Enthaltensein in der Mutter ist das Kind aber auf Gedeih und Verderb auf den, wie Neumann es nennt, positiven Elementarcharakter des Mütterlichen, das heißt auf Nahrung, Wärme, Schutz und so weiter angewiesen. Aufgrund dieses anfänglichen Ausgeliefertseins und dieses totalen Angewiesenseins auf die Mutter und der Unfähigkeit zwischen innen und außen zu unterscheiden, ist die Erfahrung des Säuglings von der Mutter in ihrer umfassenden überpersönlichen Struktur archetypische Erfahrung. Die Mutter der Urbeziehung ist dabei für die Situation des Säuglings Welt und Selbst in einem. Das Bestimmende dieser Situation ist die Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit, das heißt aber auch Angstlosigkeit des Kleinkindes, die zur Grundlage des menschlichen Daseins gehört. Diese erste Phase der Participation Mystique, dieser mystischen Teilhabe- oder Einheitserfahrung zwischen Mutter und Kind, ist gleichzeitig schon der Nährboden für die beginnende Ich-Entwicklung des Kindes, das wachsend in die Erfahrung der Gegensatzposition der Wirklichkeit gelangt. Mit der zunehmenden Gegensatzerfahrung kommt, wie bei jedem psychischen Übergang in der Entwicklung, neben der bisherigen Sicherheits- und Geborgenheitserfahrung nun auch Unsicherheit und Angst auf. Normalerweise wird diese Angst des Kleinkindes durch das Eingreifen der Mutter zum Verschwinden gebracht. Wenn jedoch die Mutter außerstande ist, die Angst des Kindes zu stillen, sei es, dass sie selber in Angst ist oder das Kind zum Beispiel erkrankt ist, so erfährt das Kleinkind seine Ausgeliefertheit an die negative Welt als die an die negativ furchtbare Mutter, da hier die Mutter archetypisch noch eins mit der Welt erlebt wird. Dabei kann das Kind auch noch nicht die Schuldlosigkeit der persönlichen Mutter erfassen. Erich Neumann kommt nun wieder auf die normalmenschliche Entwicklung zurück, da normalerweise die Mutter imstande ist, dem Kind seine Angst zu nehmen. So wie die organische Entwicklung des Menschen durch überpersönliche Organsysteme unabhängig von seinem Ich und Bewusstsein garantiert wird, so wird durch die psychische Entwicklung durch artgemäße, transpersonale Dominanten gesteuert, die wir als Archetypen bezeichnen. So folgt in der Normalentwicklung des Menschen auf die matriarchale, vom Mutterarchetyp beherrschte erste Phase die patriarchale Phase, in welcher der Vaterarchetyp dominiert. Zitat Neumann: Während das Kind in der matriarchalen Phase Natur ist und sich als Natur entwickelt, hat es in der patriarchalen Phase den Einbau in die jeweilige Gemeinschaft seiner Gruppe und deren Kulturwerte, das heißt in den durch die Männerwelt tradierten Kulturkanon zu leisten und seine Individualität diesen Anforderungen anzupassen. Zitat Ende. Dieser Übergang beginnt schon in der Urbeziehung des ersten Lebensjahres, in der zuerst die Mutter für das Kind noch selbst und Welt zugleich ist, mit dem, was wir gestern als das Hinüberwandern des Selbst von der Mutter in das Kind bezeichnet haben. Mit dieser zweiten Geburt am Ende des ersten Lebensjahres, als Abschluss der nachgeburtlichen psychischen Embryonalzeit, tritt die wachsende Unabhängigkeit der kindlichen Persönlichkeit und damit der heroische Charakter der Ich-Entwicklung hervor. Das Heraustreten des Kindes aus der matriarchalen Phase bedeutet eine Loslösung von der Sicherheit und ein sich Trennen von der Geborgenheit, welche das Mütterliche garantiert. Ohne die Loslösung, die vom Mütterlichen Weg führt, kann sich das Kind nicht weiterentwickeln. Deswegen drängt etwas im Kind selber, nämlich der Archetyp der Ganzheit, das Selbst zu diesem Fortschritt. Hinter diesem scheinbaren Konflikt zwischen dem Mutter- und dem Vaterarchetyp steht die dirigierende und zur Entwicklung drängende Wirkung des Selbst. Dabei gehört es zu einem der Grundgesetze der Psyche, dass das Selbst sich immer in den Archetyp derjenigen Phase kleidet oder sich mit ihm bekleidet, zu dem die Progression voranzuschreiten hat. Gleichzeitig damit zeigt sich der bisher wirksame Archetyp, der in der zu überwindenden Phase dominant war, von seiner negativen Seite. Im Übergang von der matriarchalen zur patriarchalen Phase erscheint somit das Selbst als Vaterarchetyp, während der Mutterarchetyp in seiner negativ furchtbaren Seite auftritt. Die angstmachende Mutter erscheint hier als furchtbar, weil sie das festhaltende Element darstellt, das die notwendige und jetzt fällige Entwicklung verhindern möchte. Diese Furchtbarkeit ist archetypisch, das heißt unabhängig vom Verhalten der persönlichen Mutter. Erst das Festgehaltenwerden durch den Mutterarchetyp zusammen mit dem bei ihm bleiben wollen des Kindes erzeugt den Furchtbarkeitscharakter des Drachens, dessen Überwindung der Kampf des Helden-Ich gilt. Und somit kommen wir zum zweiten Unterkapitel, der Drache als Symbol des Weiblichen. In dieser Phase der Bewusstseinsentwicklung, die ich gerade beschrieben habe, stellt der Drache ein Symbol des Weiblichen dar. Jedoch kann der Drache auch als Symbol des Männlichen erscheinen, weil er häufig uroborisch, das heißt männliche und weibliche Züge zugleich besitzt. So tritt zum Beispiel in einer bestimmten Phase der weiblichen Entwicklung das überwältigend Männliche als Drache auf, und zwar am Übergang von der Phase der Selbstbewahrung im Matriarchalen zur Phase der Selbstaufgabe an den patriarchalen Uroboros, wie von Erich Neumann im Buch zur Psychologie des Weiblichen als Todeshochzeit beschrieben. In einer viel späteren Phase, die Erich Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins im Kapitel über die Vatertötung darstellt, erscheint das patriarchal-väterliche, da wo es überwunden werden muss, in der Gestalt des Vaterdrachens, mit der Gefahr der patriarchalen Kastration des Ich-Bewusstseins. Das heißt, wir können jedes Symbol, wie hier zum Beispiel das des Drachens, nur durch seine Zuordnung zur jeweiligen Phase der Ich-Bewusstseinsentwicklung wirklich deuten. Wir kennen das ja auch von der Traumdeutung her, dass wir nicht einfach irgendwelche Symbole deuten können, nur vom Symbol selber, sondern immer in Beziehung bringen müssen zur jeweiligen Phase der Bewusstseinsentwicklung, in der der jeweilige Klient oder Patient sich befindet. Das heißt, immer auch dieser Bezug zur Ursprungsgeschichte, dieser genetische Aspekt, wie Neumann sagt, der hier ganz wesentlich ist. Und weshalb wir ja auch oft mit Traumsymbolbüchern nur wenig anfangen können, weil sie uns nur eine allgemeine Deutung geben und nicht auf dem Hintergrund der psychischen Situation des jeweiligen Menschen. In der Phase, die uns jetzt interessiert, in der notwendigen Ablösung vom Mutterarchetyp, wird dieser in seinem negativ festhaltenden Elementarcharakter als weibliche Drachengestalt erfahren, zu der nun das Ich-Bewusstsein in Gegensatz tritt. Das Ich ist dabei bei beiden Geschlechtern in seiner Symbolik männlich. Dies kommt in seinem heroisch aktiven Entwicklungs- und Kampfcharakter zum Ausdruck, der zur Bewusstseinsentwicklung, zur Bewusstwerdung drängt. Das Matriarchale erhält im Gegensatz zur aufsteigenden Bewegung der Ich-Entwicklung den Charakter des zu überwindenden Unten, des Infantilen und des Archaischen, aber auch des Abgrunds und des Chaos. Im Heldenkampf bedroht dieser Drache des furchtbaren Weiblichen das Ich-Bewusstsein von zwei Seiten her. Einmal als innerer Drache, der das Ich als negatives Bild der Psyche, als furchtbare Seite des Unbewussten, als Trieb und Affekt, aber auch als Trägheit, Feigheit und Tendenz zum Aufgeben des Kampfes in allen Phasen und in immer anderen Formen von innen her anfällt. Zum anderen erscheint dieses feindlich Furchtbare nicht nur direkt und als Angst vor dem Unbewussten, sondern auch indirekt als äußerer Drache, als Welt und als Angst vor der Welt, die den Ich-Helden wieder zurücktreibt ins Unbewusste und in die Arme der furchtbaren Mutter im Innern. Dieses Zurück kann sich kollektiv in einem nicht verhinderten Krieg äußern. Individuell führt es zur Regression, zur Weltflucht und zur Krankheit, zu Angstneurosen und Phobien, besonders auch zu Süchten und bei Zerstörung des Ich zu Psychosen. gehen wir nun weiter zu den Entstehungsformen der Angst vor dem Weiblichen, hier als Kapitel Römisch 2 in dieser Schrift benannt. Erich Neumann unterscheidet drei Gruppen der Erscheinungsformen der Angst vor dem Weiblichen, wie sie uns vor allem in der praktischen therapeutischen Arbeit begegnen. Einmal die Angst vor dem Weiblichen in der Kindheit, zum anderen die Angst der erwachsenen Menschen, wie sie sowohl in der Angst des Männlichen als auch in der Angst des Weiblichen vor dem Weiblichen zum Ausdruck kommt. Beginnen wir als erstes mit der Angst des Kindes. Die Heldentat des Ichs bei der Überwindung des negativ sich konstellierenden Mutterarchetyps, beim notwendigen Übergang zur patriarchalen Welt, ist immer mit der Entstehung von Schuldgefühlen verbunden, da zugunsten der neuen Stufe, des neuen Archetyps, der neuen Einkleidung und Erscheinungsform des Selbst, der neuen Gottheit, eine alte Form der Gottheit überwunden, das heißt umgebracht werden muss. Zu dieser archetypisch transpersonalen Situation ist aber auch die Haltung der persönlichen Eltern, der persönlichen Mutter und des persönlichen Vaters von großer Bedeutung. Neumann nennt das eben, wie gestern schon gesagt, die personale Evokation der Archetypen, gerade dort, wo es um diese personalen Archetypen von Mutter- und Vaterarchetyp geht. Das im Ich entstehende Schuldgefühl, das zu den Waffen des Mutterdrachens gehört, weil es die Überwindung der negativen Muttergestalt verhindern will, kann durch die persönliche Mutter noch verstärkt werden, zum Beispiel in der Forderung, ein braves Kind zu sein, oder indem sie durch ihre Ängstlichkeit um das Kind ebenso wie durch ihre Überbesorgtheit und Verwöhnung am Kind festhält. Umgekehrt zeigt sich die gute persönliche Mutter in ihrer Fähigkeit, das Kind nicht nur zu schützen, sondern auch im richtigen Zeitpunkt der Entwicklung abzugeben und es bewusst den Gefahren auszusetzen, die für seine Selbstständigkeit, für seine Entwicklung notwendig sind. Dieser Entwicklungsschritt wird zusätzlich erleichtert dadurch, dass eine Vaterfigur auftaucht, die das Kind in dieser Progression zur Selbstständigkeit und damit in der relativen Loslösung von der Mutter bestätigend unterstützt. Immer kommt es auf das relative Gleichgewicht der Vater- und der Muttergestalt an, dem eine übermäßige Stärke oder Schwäche bei der Mutter ebenso wie beim Vater kann das Voranschreiten zur patriarchalen Phase verhindern. Zum Beispiel das Ausfallen der Vaterfigur, aus welchem Grund auch immer, wirkt sich für die Ich-Entwicklung des Kindes störend aus, da die artgemäße Familiensituation nicht erfüllt ist. Umgekehrt ist es aber genauso störend, wenn ein überstarker, drohender Vater die Progression zu ihm durch sein angstmachendes Übergewicht erschwert. Andererseits wirkt sich eine überschwache Mutter negativ aus, indem sie durch ihre Schwäche dem Kind vor dem Patriarchalen Angst macht und seine Regressionstendenz verstärkt. Wir sehen hier wiederum den Zusammenhang, dass die Angst vor dem Weiblichen nur schwer von der Angst vor dem Männlichen zu trennen ist. für die therapeutische Begleitung des Übergangs vom zum Patriarchalen kann es je nach Situation hilfreich sein, wenn die Sicherheit im Matriarchalen nachgeholt wird, wie wir das gestern auch kurz angesprochen haben, zum Beispiel durch die Erfahrung des Therapeuten als einer guten Mutter im Sinne einer positiven Übertragungssituation. Oder auch durch matriarchale Formen der Übung, wie ich das gestern noch angesprochen habe, durch Urgebärden, zum Beispiel einer Schalengebärde, oder durch kreativtherapeutische Verfahren, die Arbeit mit Tonerde zum Beispiel. Andererseits kann eine gute Vaterfigur die Angst vor der Progression zum Patriarchalen überwinden helfen. Hier kommt dazu auch die Möglichkeit, gerade wenn wir mit Gebärden arbeiten, auch diese männlich-patriarchale Seite zu stärken, indem wir zum Beispiel in der initiatischen Therapie auch mit Schwertgebärden geübt haben, um noch mehr in diese entschiedene männliche Seite einzutreten und sozusagen diese archetypische Konstellation zu evozieren. Erst später, zur Zeit der Pubertät, bis zu der der Fortschritt zum Patriarchalen großteils gelungen ist, kann es trotzdem noch einmal zu Angriffen des Mutterdrachens kommen, wie wir es in vielen Mythen in der Konfrontation zwischen furchtbarer Mutter und Jünglingsgeliebten vorfinden, wie sie Erich Neumann in der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins beschrieben hat. In der Pubertät finden wir daher in den sogenannten Primitivkulturen Einweihungsriten, in welchen der Jugendliche endgültig aus dem matriarchalen Bezirk herausgelöst und in den patriarchalen eingefügt wird. Die Zeit der Pubertät stellt deswegen eine so schwierige Übergangsphase dar, weil sie nicht nur durch eine verstärkte Anforderung durch die Welt in Gestalt des Kollektivs außen, sondern mehr noch durch eine psychische Belebung, durch die Archetypen des kollektiven Unbewussten im Innern gekennzeichnet ist, die zusammenfällt mit der einschießenden Sexualität und der Triebbelebung. Dadurch ist in dieser Phase ein neuerlicher Drachenkampf notwendig. Die Angst vor dem Weiblichen zeigt sich in dieser Zeit beim Jüngling in der Angst vor einer Partnerin, beim Mädchen in der Angst vor dem Annehmen des eigenen Schicksals als Frau, zusätzlich zur Angst vor dem Partner als Angst vor dem Männlichen. Schauen wir uns nun beim Erwachsenen zuerst die Angst des Männlichen vor dem Weiblichen an, also dieses zweite Unterkapitel. Während in der Kindheit noch der Elementarcharakter des Weiblichen in der Beziehung zwischen Mutter und Kind als der eines Abhängigen und Kleinen zu einem großen und umfassenden dominant war, tritt im Laufe der Entwicklung der Wandlungscharakter des Weiblichen als Anima-Gestalt hervor. Das Wesentliche dabei ist die gleichwertige Beziehung und gleichberechtigte Partnerschaft mit dem Männlichen. Die Aufgabe des Heldenkampfes auf dieser Stufe besteht nun darin, den Wandlungscharakter des Weiblichen als eigenständiges Du aus dem festhaltenden Elementarcharakter der großen Mutter herauszulösen und zu befreien. Dabei ist es gleichgültig, ob ein konkretes weibliches im Außen von seiner Mutterbindung und Abhängigkeit befreit wird oder das innere Bild des Männlichen vom Weiblichen, seine Anima, aus seiner Bindung an das Mutterbild herausgelöst wird. Erst dadurch ist die Voraussetzung für eine echte Partnerschaft, für die archetypische Konstellation des Hieros-Gamos, die fruchtbare Gegensatzvereinigung und die Bezogenheit des Ich zum Du als einem Nicht-Ich in einer Gegensatz enthaltenen Ganzheit gegeben. An diesem Übergang tritt als zweite bedeutsame Angst vor dem Weiblichen neben die Angst vor der Mutter, die Angst vor der Anima als Angst vor der Wandlung hervor. Jede Forderung nach Wandlung, jede Forderung sich zu einem Unbekannten hin und von einem Sicherheitgebenden fortzuentwickeln, löst bei einem noch in die Mutter gebundenen Männlichen Angst und Abwehr aus. Umgekehrt ist die Auseinandersetzung mit der das Männliche zu neuem und ungewöhnlichem herausfordernden Anima-Seite für die Entwicklung der individuellen Ganzheit im Sinne der Individuation unerlässlich. In einer patriarchalen Kultur, die auf kulturelle Stabilisierung ausgerichtet ist, wird jedoch der Vaterarchetyp bzw. das Über-Ich so eingesetzt, dass der unruhebringende Wandlungscharakter der Anima ausgeschlossen werden kann. Mit dieser Einschränkung und Kollektivanpassung wird aber nicht nur die schöpferische Entwicklung jedes einzelnen Menschen, die an kulturelle Außenseiter abgeschoben wird, verhindert, sondern auch die ganze abendländische Kultur gefährdet, indem sie nicht mehr imstande ist, die inneren Lebensbedürfnisse der in ihr lebenden Menschen zu erfüllen. Die beiden Störungsformen des erwachsenen Männlichen, die durch die Angst vor dem Weiblichen bestimmt sind, kommen in verschiedenen Konstellationen, im Wesentlichen aber in der früheren und tiefer wirkenden Angstbindung an die Mutter, den Mutterkomplex, oder in der später einsetzenden Angstbindung an die Anima, den Anima-Komplex zum Ausdruck. So kann eine totale Mutterbindung zu einer Unselbstständigkeit führen, die nicht nur eine Partnerbeziehung, sondern sogar eine berufliche Entwicklung unmöglich macht. Dieser Mutterbindung entspricht eine übergroße Angst vor dem Weiblichen als Frau und als Welt, die beide nicht erobert werden können. Der eigenen Männlichkeit wird dabei nicht getraut. Meist besteht gleichzeitig eine große Angst vor dem Männlichen im Sinne des Ödipus-Komplexes als Angst vor der Kastration durch die männlich-väterliche Autoritätsfigur. Der transpersonale Hintergrund des Ödipus-Komplexes zeigt sich in der Forderung des männlich-väterlichen an den Sohn, seine Männlichkeit, das heißt sein Heldsein unter Beweis zu stellen und sich dem Mütterlichen und sich vom Mütterlichen zu lösen. Wir sehen, dass unter dieser Schicht der Angst vor dem archetypisch Väterlichen fast immer die präödipale Angst vor dem Weiblichen als der furchtbaren Mutter liegt, die nicht gelöst und deren Besitzanspruch sich das unerwachsene männlich-sohnhafte nicht zu entziehen wagt. Neben dieser eher seltenen Form des totalen Versagens gibt es verschiedenste andere Formen des relativen Versagens, die durch die Angst vor dem Weiblichen als furchtbare Mutter bedingt werden. So gibt es da die voll berufsfähigen, die jedoch impotent und an bestimmte Perversionen fixiert sind, oder aber die, welche nur zu einer homosexuellen Beziehung fähig sind. Dahinter verbirgt sich meist die Angst vor dem Weiblichen, vor allem als Angst vor dem weiblichen Körper, insbesondere vor dem weiblichen Genital, das als verschlingend Furchtbares und Kastrierendes gefürchtet wird. Neumann nennt hier den lateinischen Begriff Vagina dentata. Eine andere, nicht seltene Form des Versagens, die schon Freud beschrieben hat, besteht in der Unfähigkeit des Mannes, das Weibliche in seiner Ganzheit zu erfahren und auszuhalten, wodurch es zu einer Teilung in ein oberes und ein unteres Weibliches kommt. Dabei kann die Beziehung nur zu jedem Teil gesondert gelebt werden. Das heißt, die Frau wird einerseits verehrt und eine Beziehung zu ihr wird in oft höchst wertvoller Freundschaft geleistet. Andererseits aber ist eine sexuelle Beziehung, wenn überhaupt, nur zur Dirne oder nicht gleichwertigen Frau möglich. Zu den relativ Versagenden gehört auch der Don Juan-Typ, der zwar potent und beziehungsfähig ist, jedoch unfähig, sich an eine Frau zu binden. Die dahinterliegende Angst vor dem Weiblichen, wie sie sich in jeder Form des Selbstschutzes des Männlichen zeigt, beruht auf einer Selbstunsicherheit, einem sich dem Weiblichen nicht gewachsen fühlen. Das heißt, einer ungenügenden Entwicklung des Männlichen. Für das Männliche bedeutet das Weibliche als ein ganz anderes immer auch ein Numinoses und nur die echte und uneingeschränkte Auseinandersetzung mit diesem Numinosen, der anderen Hälfte der Welt sozusagen, ermöglicht eine Ganzwerdung im Sinne der Individuation. Erich Neumann geht nun auf das Thema die patriarchale Normalität als Angst vor dem Weiblichen weiter ein. Die daraus entstehende patriarchale Ehe ist durch eine Symbiose bzw. durch ein eindeutiges Rollenverhalten des Männlichen als Männliches und des Weiblichen als Weibliches bestimmt. Dabei muss jedoch jeder der Partner seine natürliche psychische Doppelgeschlechtlichkeit aufgeben, das heißt die Anima, die weibliche Seite des Mannes und den Animus, die männliche Seite der Frau. So wird die abgespaltene Anima-Seite des Mannes, wie die des Animus bei der Frau, wo sie nicht auf den Partner projiziert werden kann, da der Partner als Mutter oder Vater erscheint, zum Störfaktor der Ehe und zur Verführung, wodurch es zum Gegensatz von patriarchaler Ehe und außerehelicher Anima bzw. Animus-Beziehung kommt. Jedes Festhalten an einer einseitigen Position bzw. an einer Rolle ist eine Abwehr gegen den Wandlungscharakter des Weiblichen, im Grunde aber gegen die Notwendigkeit der eigenen Wandlung. Die sich dahinter verbergende Ideologie des Patriarchats, in der sich das Männliche mit dem Oben, dem Himmel, dem Geist, das heißt mit dem Vaterarchetyp identifiziert, versucht durch die gleichzeitige Negativierung und Entwertung des Weiblichen die Angst vor ihm als die Angst vor der großen Mutter und als die Angst vor der Anima zu überwinden. Der für das Patriarchat charakteristische Geistmann verwirft das Weibliche, weil es ihn durch Ehe, Familie und Zwang zur Wirklichkeitsanpassung von seiner sogenannten Berufung abbringt, die er asketisch männlich als obere und geistige Leistung aufzufassen liebt. Da er es vorzieht, gen Himmel zu fahren, negiert er die irdische Frau und Anima-Seite und spaltet sie ab. Ich zitiere Erich Neumann: Das Ergebnis dieser einseitig patriarchalen Haltung ist ein unintegrierter Mann, der von der unterdrückten Seite her angefallen und oft genug überwältigt wird. Dies geschieht nicht nur im Einzelschicksal durch die Verführung an eine untere Anima, sondern ebenso in der Verführung durch eine kompensatorische Ideologie, zum Beispiel der des Materialismus. Man höre, das Wort Mater enthalten, die Magna Mater, die große Mutter, der deswegen Geistmännern besonders leicht ausgeliefert sind. Zitat Ende. Also Neumann sagt, gerade die Geistmänner unterliegen umso mehr dann kompensatorisch einem Materialismus, weil sie insgeheim sozusagen die abgespaltene matriarchale Seite hier wieder hereinholen. Dies führt zur Unfähigkeit des patriarchalen Mannes in einen echten Kontakt mit dem Weiblichen. Das heißt aber auch, mit dem Weiblichen in ihm selber, in seinem Unbewussten zu kommen. Durch die unentwickelte integrale Beziehung zum Weiblichen ist das Männliche infolge seiner Angst auch unfähig, zu seiner eigenen, das Weibliche mitumfassenden Ganzheit durchzudringen. Darin liegt auch eine der wesentlichen Ursachen der Angstkrise, in welcher sich die patriarchale Welt heute befindet. Wir können uns selber fragen, wie weit auch diese Ursache mit zu diesen Angstphänomenen im Kollektiv geführt hat. Bevor wir uns dem Problem der Angstüberwindung und der integralen Beziehung des Männlichen dem Weiblichen gegenüber zuwenden, gehen wir nun noch kurz auf die dritte Position, auf die Angst des Weiblichen vor dem Weiblichen ein. Also ich darf noch einmal für die, die weiter hinten sitzen und das nicht lesen können, noch einmal diese drei Formen der Angst kurz ansprechen. Die Angst des Kindes, die Angst des Männlichen vor dem Weiblichen und nun als drittes Unterkapitel die Angst des Weiblichen vor dem Weiblichen. So wie für das Männliche ist auch für das Weibliche in unserer abendländischen Kultur der Fortschritt vom Matriarchalen zum Patriarchalen für seine Entwicklung notwendig. Während aber das Männliche, indem es sich vom Mütterlichen löst, zum Väterlichen, das heißt zum Eigengeschlechtlichen kommt und damit in sein eigenes eintritt, ist die Loslösung des Weiblichen aus der gleichgeschlechtlichen und damit engeren Bindung an den Mutterarchetyp und die matriarchale Phase wesentlich schwieriger. Ein geglückter Übergang des Weiblichen zum Patriarchat und dessen Werte führt zu einer teilweisen Identifizierung des Weiblichen mit seiner männlichen, seiner eigenen Animusseite. Diese Identifikation aber bringt nun die Gefahr des Sich-Verlierens an das Männliche, ein Sich-Vermännlichen sozusagen, mit sich. So besteht für das Weibliche in unserer Kultur die äußerst schwierige Aufgabe, das männlich-patriarchale zu entwickeln, ohne dabei sein Weiblichsein aufzugeben. Die Selbstentwertung und Selbstentfremdung des Weiblichen zeigt sich in der Angst vor dem Weiblichen als dem abgelehnten Eigenen. Diese Gefahr, dass sich eine Frau selber in ihrer Weiblichkeit ablehnt, wird dadurch verstärkt, dass in der abendländischen patriarchalen Kultur die Gestalt des großen Weiblichen als einer Göttin und als Inkarnation des Weiblichen selbst fehlt. Zu einem Ausgleich in dieser einseitigen Entwicklung kommt es jedoch, wenn das Weibliche in die entscheidende Phase der Schwangerschaft und Geburt eintritt. Damit, dass das Weibliche gebiert, kommt es zu einer Selbstfindung, die tief in seinem biopsychischen Dasein verankert ist. In dieser Lebenssituation kann sich das Weibliche jenseits aller Wertungen des Patriarchats selber als Schöpferisches, als Quelle des Lebens erfahren und dadurch zu einer tiefen Verbindung mit dem Archetyp des Weiblichen als großer Mutter und selbst gelangen. Die in den weiblichen Einweihungsriten gefeierte Einheit von Mutter und Tochter ist überall dargegeben, wo die Tochter als Gebärende selber zur Mutter wird. Die bewusste Selbstfindung im Sinne der Individuation, insbesondere in der zweiten Lebenshälfte, verlangt vom Weiblichen die Ablösung von der Herrschaft des männlich-patriarchalen und seinen Werten. Ein solches zu sich selber Kommen des Weiblichen ist oft mit Ehekrisen verbunden, besonders wenn die Ehe als patriarchale Ehe geschlossen wurde. Während bei der Loslösung von der Mutter das Selbst in Gestalt des Vaterarchetyps erschienen ist, so erscheint es jetzt als weibliches Selbst, das das Ich zum Fortschreiten herausfordert. Zitat Neumann: Aber es muss dabei unterschieden werden, ob es sich um eine echte, das heißt schicksalsnotwendige Selbstfindung des Weiblichen handelt oder um eine neurotische Verwechslung, in welcher das Ich nur vor seiner Verpflichtung an die Erde und die Wirklichkeit flieht. Zitat Ende. Die Angst des Weiblichen vor dem Weiblichen selbst, vor der Erfahrung des numinosen Weiblichen, wandelt sich, und das, was das Männliche in seiner Angst vor dem Weiblichen als den Abgrund, das Loch, die Leere und das Nichts erlebt, wird für das Weibliche zu etwas Positivem. Das Weibliche wird in seiner Welthaftigkeit hier nicht als Täuschung oder als Maya, sondern als abgründige Wirklichkeit erfahren, die als Ewigkeit zugleich schöpferisch ist. Hier verbinden sich im Weiblichen die Geistgestalt der Sophia und die mütterliche Erde. Ausführlich dargestellt hat diesen Prozess Neumann in seinem Eranos-Vortrag die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, den wir letztes Wochenende bearbeitet haben. Er spricht ja auch von einer Sophia-Erde, von der weiblich-geistigen Weisheitsdimension der Erde. Die Erfahrung einer derartigen Andersartigkeit den herrschenden patriarchalen Werten gegenüber erfüllt die Frau so lange mit Angst, bis es ihr im Laufe ihrer Eigenentwicklung möglich wird, über die Gegensätze hinaus das Ganze des Menschlichen als Einheit von männlichem und weiblichem Selbst zu erfahren. Bevor wir in das letzte Kapitel zum Wesen der Angst kommen, würde ich an der Stelle eine 10-minütige Pause uns gönnen. Thank you.